OM Online Podcast. Der Thementalk für das Oldenburger Münsterland.
Im Industriepark Seaport am Küstenkanal in Friseute sind die ersten Bagger bereits angerollt. Denn schon bald soll hier eine der größten Biogasanlagen Europas stehen, in der dann Gülle in grünes Flüssiggas umgewandelt wird. Doch von Beginn an regte sich Kritik an dem Vorhaben. In einem Bürgerentscheid votierten sogar 85% der Wahlteilnehmer gegen das Projekt. Was für Bedenken Anwohner und Interessenvertreter äußern, welche Vorteile Befürworter in der Anlage sehen und warum bereits mit den ersten Baumaßnahmen begonnen wurde, obwohl eine Genehmigung noch nicht erteilt worden ist, darüber wollen wir in der heutigen Folge sprechen. Mein Name ist Kaschen Duzart und damit herzlich willkommen zum OM Online Podcast. Und zu diesem Thema begrüße ich nun bei mir im Studio meinen Kollegen Heiner Stix, seines Zeichens Ortsreporter für den Norden des Landkreises Cloppenburg, also für die Gemeinden Friseute, Saterland, Bösel und Basel. Moin Heiner.
Moin Kaschen.
Heiner, was muss ich mir überhaupt unter dieser Biogasanlage, die da im Seaport entstehen soll, vorstellen?
Zunächst mal eine sehr große Industrieanlage, die auf einer Fläche von 13,5 Hektar entsteht. Davon werden knapp 10 Hektar mit Straßenwegen, aber vor allem natürlich Gebäuden wie Silos, Anlieferungshalle, Verwaltungsgebäude und so weiter bebaut. In dieser Anlage werden dann Gülle und Mist zu Biogas und zu Festdünger verarbeitet. Und da reden wir jetzt nicht von irgendwie ein bisschen Gülle und Mist, sondern von 800.000 Tonnen Mist und 200.000 Tonnen Gülle pro Jahr.
Mit was für einem Betriebsaufkommen ist denn dann zu rechnen?
Die Anlieferzeiten und Abholzeiten sollen bei Revis von 6 Uhr morgens bis 22 Uhr abends laufen, mit einer Spitze zwischen 8 und 18 Uhr. Man muss so ungefähr rechnen, dass es pro Stunde 30 An- und Abfahrten sind. Weil jeder LKW, der kommt, muss natürlich auch wieder wegfahren. Das wäre dann alle 2 Minuten im Grunde genommen ein LKW, der durch das Tor fährt. Das ist tatsächlich ganz schön viel.
Und warum hat man sich bei dieser Anlage für den Seaport entschieden?
Unter anderem genau deswegen. Der Seaport liegt an der Kreuzung von 2 Bundesstraßen, B72 und B401, und er liegt am Küstenkanal. Der Küstenkanal kann natürlich gerade für die Feststoffe, also für den Dünger, der entsteht, auch für den Abtransport genutzt werden. Und die beiden Bundesstraßen haben tatsächlich Kapazitäten. Sie liegen nach Untersuchungen eher im unteren Teil des Verkehrsaufkommens, das bei solchen Bundesstraßen üblich und möglich ist, und da sind die Kapazitäten noch da, und das ist für den Betreiber einer solchen Anlage natürlich ein ganz wichtiges Kriterium.
Auf der anderen Seite gab es Kritik, es gab Bedenken, gerade von Bürgerseiten. Was für Bedenken, was für Kritik wurde da geäußert?
Das waren mehrere Faktoren. Einer ist das Thema Geruchsbelästigung. Es wird niemand abstreiten, dass Biogasanlagen, das überall dort, wo Mist und Gülle verarbeitet wird, es auch zu Geruchsbelästigungen kommt. Revis weist darauf hin, dass die Anlage ein geschlossenes System ist, dass die LKW, die das anliefern, geschlossen sind, im geschlossenen Hallen abladen. Nichtsdestotrotz wird es dort Gerüche geben, aber laut Geruchsgutachten werden diese Gerüche nicht in dem besiedelten Bereich, der an der Stelle ja recht dünn ist, die nächsten Siedlungen sind über 500 Meter weg, eine Rolle spielen. Das heißt, diese Bedenken gab es, die werden zumindest vom Geruchsgutachten einigermaßen ausgeräumt. Das zweite war natürlich das Thema Verkehrsaufkommen, denn wie gesagt, alle 2 Minuten ein LKW, der durch das Tor fährt, ist eine Menge, und es ist ja auch eine schmale Straße, ein bisschen, die von den beiden Bundesstraßen zum Seaport fährt, aber da ist auch nicht viel Verkehr. Der LKW-Verkehr findet ja ohnehin statt, denn bisher werden Mist und Gülle aus dem Oldenburger Münsterland ja zum Teil in 500 Kilometer weit entfernte Orte, zum Beispiel nach Brandenburg, gebracht, wo zu wenig Mist und Gülle vorhanden sind. Das heißt, die LKW fahren. Sie fahren vielleicht nicht so massiert an einen Ort, aber sie fahren, und sie fahren lange Strecken. Das ist so ein Punkt, wo sich diese Kritik an dem Verkehrsaufkommen wieder relativiert oder wo man sie relativieren muss.
Wie sieht's beim Thema Umweltschutz aus?
Ja gut, zunächst mal wird eine große Fläche Gelände versiegelt. Das ist ein Fakt. Auf der anderen Seite, das ist ein Industriegebiet als solches ausgewiesen und da ist klar, dass da irgendwann gebaut wird. Damit, ja, man sagt sich leicht, damit muss man leben. Das war aber von vornherein so vorgesehen. Kritik gab es tatsächlich am Gewässerschutz. Es entsteht Abwasser. Das Abwasser muss irgendwo hingeleitet werden. Es wird in die Sagter Ems geleitet. Aus unterschiedlichen Gründen kam nur die Sagter Ems dafür in Frage. Und da gibt es natürlich Ängste. Verunreinigung für das Wasser, dass die Temperatur sich erhöht oder dass bei Hochwasser die Überflutungen noch größer werden. Ist ja jetzt schon so, wenn die Sagter Ems überflutet ist oder Hochwasser führt, dass es dann sehr oft sehr kritisch wird in einigen Gebieten. Auch da gibt es ein Gutachten, auch da wurde alles genau durchgerechnet. Laut Gutachten steigt die Sagter Ems, wenn eine Hochwassersituation vorliegt, um maximal 1 Millimeter und im Normalfall um vielleicht 9 Millimeter. Ja, das ist ein Anstieg, aber die Gutachten sagen, das ist zu verkraften. Verunreinigungen soll es keine geben. Das Wasser, Abwasser entsteht durch Verdunstung. Das heißt, die Schadstoffe verbleiben im Filter. Und das, was rauskommt, ist im Grunde genommen verdunstetes Wasser.
Ist das Ganze dann als generelle Kritik an Biogasanlagen zu verstehen oder sagen die Kritiker dieser Biogasanlage, ja okay, generell können wir uns damit anfreunden, aber bitte nicht direkt bei mir, bitte nicht in meinem Garten.
Tatsächlich beides nicht. Die Kritik bezieht sich auf die Größe der Anlage. Die Gegner sagen, warum verteilt man nicht viele Anlagen über das Oldenburger Münsterland? Dass wir hier einen Gülleüberschuss haben, bestreitet niemand. Dann müssten die Lkw auch nicht aus Vechta nach Friseute fahren oder vom nördlichen Zipfel des Saterlandes oder aus dem Emsland, sondern könnten eben in noch kürzeren Wegen machen. Und nirgendwo würde eine so große, massive Anlage stehen. Und je größer, klar, desto mehr Abwasser fällt an, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Geruchsbelästigungen kommt, desto mehr Lkw fahren da. Also dieses generelle Ablehnen des Systems ist es nicht, nur halt nicht an diesem einen Ort so viel, sondern lieber kleine. Und so eine kleine würde man, ist mein Eindruck, auch am Seaport eigentlich durchgängig akzeptieren.
Der Widerstand ging dann ja sogar so weit, dass es zu einem Bürgerentscheid kam, in dem 85% der Abstimmenden dieses Projekt abgelehnt haben. Wie ist das zu bewerten?
Das ist zunächst mal vor allen Dingen ein Symbol, dass im Saterland sehr viele Bürgerinnen und Bürger gegen diese Anlage sind. Der Bürgerentscheid fand ja nur im Saterland statt und er bezog sich auch nur auf die Kompetenzen der Gemeinde Saterland im Genehmigungsverfahren oder bei der Erlaubnis, Flächen zum Beispiel der Gemeinde zu verwenden. Das hat tatsächlich in meinen Augen mehr symbolischen Charakter, kann aber natürlich eine Rolle spielen, wenn es zu gerichtlichen Auseinandersetzungen kommt, nicht etwa im Sinne von eines rechtlichen Argumentes, aber um zu zeigen, hier ist einfach ein Widerstand in der Bevölkerung da.
Die Wahlbeteiligung lag jetzt ja bei, ich glaube, 40%. Hat das dann überhaupt eine Aussagekraft?
Ja, grundsätzlich ja, natürlich. Wenn man jetzt anfängt zu sagen, das waren nur 40%, dann muss man auch bei einer Kommunalwahl, an der vielleicht nur 53% teilnehmen, fragen, hat das noch eine Aussagekraft? Das Quorum wurde erreicht, wurde deutlich überschritten. Das ist das zentrale Element. Und man muss vielleicht auch sehen, dass das Saterland sich über ein ja auch recht großes Gebiet erstreckt und möglicherweise sind die Menschen, die ganz im Norden des Saterlandes wohnen, davon nicht so betroffen wie zum Beispiel die Sedelsberger, die direkt dran sind. Aber das ist jetzt Spekulation. Ich weiß nicht, warum 60% der Menschen nicht gegangen sind. Vielleicht ist es ihnen auch einfach egal. Vielleicht sind sie sich ihrer Meinung nicht sicher, sagen, ich kann das nicht genau einschätzen. Das weiß man nicht. Aber grundsätzlich gilt, wenn es ein Quorum gibt und das wird überschritten, dann ist das auch gültig und dann akzeptieren wir das.
Du hast ja schon mögliche zukünftige juristische Auseinandersetzungen angesprochen, bei denen ein Bürgerentscheid zumindest eine symbolische Wirkung haben kann. Hat denn dieser Bürgerentscheid, diese Ablehnung im Bürgerentscheid jetzt gerade konkret irgendwelche Auswirkungen auf die weiteren Planungen?
Überhaupt nicht. Die Planungen liefen ganz normal weiter. Dazu gehört eben auch das Genehmigungsverfahren beim Gewerbeaufsichtsamt in Oldenburg. Das läuft momentan und das Gewerbeaufsichtsamt hat der Firma Rewis auch die Erlaubnis erteilt, vorab mit den Baumaßnahmen, also Erd- und Betonmaßnahmen, zu beginnen. Das ist am Mittwoch passiert und so eine Genehmigung kann nach einem bestimmten Paragraphen im Bundesemissionsschutzgesetz ausgesprochen werden, wenn man davon ausgeht, dass die Genehmigung erteilt wird. Das heißt, mit diesem Signal macht das Gewerbeaufsichtsamt deutlich, wir gehen davon aus, dass das alles in Ordnung ist. Die Bürgerinitiative oder die Bürgerbewegung Saterland und Umgebung, die treibende Kraft hinter den Protesten, hat allerdings zusammen mit einem Anwalt bereits mehr als 60 Einwände beim Gewerbeaufsichtsamt vorgelegt. Am 6. Mai ist ein Konsultationstermin. Da wird es auch darum gehen. Nach Stand der Dinge würde ich sagen, das wird nichts an dem Genehmigungsverfahren, an der Genehmigung ändern.
Ein Knackpunkt in dieser ganzen Geschichte und ein Punkt, auf dem auch die Hoffnung der Gegner ja beruhten, war ja diese Frage, wie man die Abwässer, die ja bei diesem Verfahren entstehen, in die Sagter Ems einleiten kann und muss. Kann da die Politik nicht eingreifen?
Das wäre einer der Punkte gewesen, wo die Politik eingreifen kann. Wenn die Abwasserleitung über kommunales Gelände läuft, dann muss die Politik natürlich zustimmen, dass das passiert. Nun hat Rewis einen Weg gefunden, das Abwasser über private Grundstücke oder über Grundstücke des Landkreises zu leiten, sodass die kommunale Politik im Saterland auch an diesem Punkt außen vor war. Das wäre natürlich der Punkt gewesen, wo auch der Bürgerentscheid gegriffen hätte. Der hat sich ja darauf bezogen, dass die Politik im Saterland keiner Aktion oder keiner Maßnahme zustimmen darf, die den Bau dieser Anlagen möglich macht. Aber durch die Streckenführung der Abwasserleitung hat sich das eben erledigt und dann war die Politik auch an diesem Punkt draußen.
Die Politik hat hier also keinen leichten Stand, denn einerseits muss sie auf Bedenken und Kritik eingehen. Auf der anderen Seite spielen natürlich auch wirtschaftliche Überlegungen eine Rolle. Und genau darüber habe ich mit Johann Wimberg gesprochen, Landrat des Landkreises Cloppenburg und Vorsitzender der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Seaport. Herr Wimberg, welche Bedeutung hat der Seaport für die Region und in diesem Zusammenhang, welche Bedeutung hat die geplante Rewis Biogasanlage?
Wir müssen ja dazu, glaube ich, erstmal in Erinnerung rufen, dass in den vergangenen Jahren in jedem Quartal eines Jahres fast eine Neuansiedlung dort stattgefunden hat. Und die Menschen hier bei uns im Landkreis wissen auch, eine funktionierende Wirtschaft mit Arbeitsplätzen sichert die Lebensqualität letztlich. Dass hier am Küstenkanal viele Firmen ihr Zuhause gefunden haben, ist dafür, glaube ich, auch eine ganz gute Grundlage. Und die Rewis-Ansiedlung, die ist ja schon, wenn man so will, vor vielen Jahren angegangen worden. Und wir haben ja hier an diesem Standort ganz bewusst ein Industrie- und Gewerbegebiet geschaffen. Dafür ist dann auch viel Geld in die Hand genommen worden. Insofern ist es auch nicht überraschend, dass dann auch Unternehmen hier ansiedeln, die so eine Standortqualität wie ein Industriegebiet brauchen. Als Landrat kann ich sagen, ich freue mich, dass wir mit Rewis ein sehr innovatives Unternehmen von einem Standort im Landkreis Cloppenburg überzeugen konnten. Die Rewis wird aus meiner Sicht mit dem, was sie machen und produzieren, ihren Teil zur Klimawende und zur Nachhaltigkeit beitragen. Und bei der Ansiedlung handelt es sich zudem um ein Projekt, das auch landesweit in den Fokus rückt, denn grüne Kraftstoffe, wie sie hier nach der Genehmigung und dann einem anschließenden Bau der Anlage durch Rewis produziert werden, sind ja Teil der Klimastrategie des Landes. Und gerade jetzt, das muss man sagen, zeigt uns ja die Ukraine-Krise, dass jeder Schritt, der uns von Importen weniger abhängig macht, ein guter ist, Kraftstoff aus dem eigenen Land, egal in welcher Größenordnung, dann auch zu produzieren.
Es gab ja Kritik und Bedenken von Anwohnern und von Bürgerinitiativen. Wie wurde denn darauf aus Ihrer Sicht eingegangen?
Ja, zunächst einmal will ich dazu sagen, dass man natürlich immer Kritik von Anwohnern, von Bürgerinitiativen ernst nehmen muss. Aber ich möchte hier auch einmal ganz deutlich sagen, ich kann mich an kaum ein Vorhaben hier bei uns im Landkreis, aber auch darüber hinaus erinnern, bei dem die Bürgerinnen und Bürger beziehungsweise die Anwohner und die Initiativen so umfassend in den gesamten Prozess eines Ansiedlungsvorhabens eingebunden wurden. ab dem Tag, an dem wir mit dem Investor soweit waren, dass die Überlegungen konkreter wurden, haben wir Wert auf eine ganz umfassende Information der Öffentlichkeit gelegt. Dieser Anspruch war für uns durch die Corona-Pandemie dann schon eine besondere Herausforderung, denn man erinnert sich, denn wenige Tage bevor bei einer öffentlichen Bürgerveranstaltung umfassend durch die Investoren und die Verantwortungsträger am Seaport informiert werden sollten, mussten die Termine wegen der Pandemieauflagen abgesagt werden. Wir haben dann gemeinsam in kürzester Zeit eine Extraausgabe unseres Seaport-Magazins herausgegeben und an alle Haushalte in der Stadt Friseute und der Gemeinde Saterland verteilen lassen, damit dann auf diesem Wege auch eine Information an alle erfolgen konnte. Und darüber hinaus bestand über Wochen hinweg die Möglichkeit, gezielt alle Fragen, die sich Bürgerinnen und Bürger stellten, an die Investoren und an den Seaport zu richten. Und alle Fragen sind dann auch umfassend. Ich glaube, es waren so über 70 Seiten, DIN A4 Seiten, die dann als Beantwortung zur Verfügung gestellt wurden und auch auf der Homepage des Seaports veröffentlicht wurden und dort auch nach wie vor einzusehen sind. Zudem ist von unserer Seite und von den Investoren immer wieder die Bereitschaft zum Dialog signalisiert worden, die auch von vielen Seiten, das will ich sagen, in Anspruch genommen wurde. Ich will dafür ein Beispiel oder einmal als Beispiel die Initiative der REWES nennen, die Politik und die Vertreter der beteiligten Behörden sowie alle interessierten Verbände und Vereine der Region regelmäßig zu einem sogenannten runden Tisch, meist aufgrund der Pandemie stand das in digitaler Form statt, aber eben eingeladen hat. Und auch bei diesen runden Tischen wird was seit fast 2 Jahren so roundabout kontinuierlich informiert. Darüber hinaus hat nach meiner Einschätzung die REWES vom ersten Tag an eine offensive Informationspolitik über die Medien der Region betrieben. Und ich weiß auch davon, dass es immer, wenn Anfragen kamen, die direkten Gespräche auch mit Bürgern und Kritikern sowie Vereinen und Verbänden gegeben hat und diese auch gesucht wurden. Und schlussendlich, auch beim derzeit laufenden Genehmigungsverfahren, werden alle Aspekte, die von Bürgerinnen und Bürgern eingebracht werden, aufgrund geltender Gesetze betrachtet und fließen in die Entscheidung über eine Bau- und Betriebsgenehmigung der Anlage ein. Insofern wiederhole ich mich, ja, auf die Bedenken und Kritik von Anwohnern und Bürgerinitiativen ist jederzeit eingegangen worden. Das ist gut und wichtig und auch richtig, gleichwohl es eben auch dazu gehört, dass Standpunkte und Entscheidungen von denen, die die Verantwortung für die Region tragen, respektiert werden müssen. Und am Ende, wir leben eben in einem Rechtsstaat, dann auch nach den Rechtsgrundlagen, den geltenden, entschieden werden muss. Das wird am Ende nicht anders gehen. Denn Sie können, egal welches Vorhaben Sie nehmen, Sie finden ja immer Betroffene, Sie finden immer auch Gegner. Und auf die muss eingegangen werden, aber am Ende muss aufgrund der Rechtsgrundlagen entschieden werden. Sonst würde sich gar nichts mehr in unserem Land bewegen können.
Abschließende Frage, eine Genehmigung wurde ja noch nicht erteilt, aber es wird jetzt schon gebaut. Wie werten Sie das?
Ja, das passiert ja auch auf der Grundlage von rechtlichen Möglichkeiten. Das, was dort zurzeit vorgenommen wird, macht ja der Investor auf eigenes Risiko. Das würde heißen, also sollte es am Ende nicht zu einer abschließenden Genehmigung der Anlage in Gänze kommen, ist dann das dort in die vorbereitenden Maßnahmen investierte Geld auf Rechnung des Investors sein eigenes Risiko, was er zu verantworten hat. Das ist so, das bindet er sich oder die REWES bindet sich das selbst ans Bein, das muss man akzeptieren, das ist zulässig und möglich. Und das ist eine ganz persönliche unternehmerische Entscheidung, die wir alle, glaube ich, auch akzeptieren müssen.
Dann bedanke ich mich bei Ihnen, Herr Wimberg, für das Gespräch.
Ja, gerne. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Danke für das Interesse auch an diesem, denke ich, doch wichtigen Thema. Und schauen wir mal, wie sich die Entwicklung dann auch in den nächsten Wochen und Monaten weiter ergibt.
Soweit also Johann Wimberg, Landrat des Landkreises Cloppenburg und Vorsitzender der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Seaport. Heiner, du begleitest dieses Thema ja nun bereits seit Beginn. Wenn du eine persönliche Einschätzung dazu geben müsstest, wie hast du die ganze Diskussion um die Biogasanlage erlebt?
Zunächst mal spannend. Es ist ein gesellschaftliches Engagement gegen diese Anlage entstanden, bis hin zu einem ja erfolgreichen Bürgerentscheid, auch wenn der keine Auswirkungen hat. Es hat sicherlich in der Politik auch gezeigt, dass die Gesellschaft, ja, wachsam klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber dass die Gesellschaft schon genau hinschaut und sich auch zu Wort meldet. Ich glaube nicht, dass es ein zweites Revis in der Art so geben kann. Da müsste man sicherlich früher einschalten, die Bevölkerung informieren. Also es war eine spannende Situation und sie hat sicherlich einiges dazu beigetragen, die Diskussion zwischen Politik, Verwaltung und Bevölkerung auf eine, ich will nicht sagen neue Stufe, aber etwas zu verändern.
Schönes Schlusswort und dann bedanke ich mich, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
Sehr gerne, ich bedanke mich für die Einladung.
Und das war's auch schon für diese Woche mit dem OM Online Podcast. Falls euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne. Und wenn ihr Kritik, Anregungen oder ein besonderes Thema habt, über das wir hier einmal sprechen sollten, dann schreibt uns doch einfach eine E-Mail an redaktion@om-medien.de. Und nach wie vor könnt ihr uns auch über unsere neue App hören. Die gibt es kostenlos zum Download im App und im Play Store. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns dann mit dem Thema Corona. Denn auch wenn die Pandemie derzeit etwas in den Hintergrund geraten zu sein scheint, gibt es täglich nach wie vor über 100.000 Neuinfektionen bundesweit. Und trotzdem sind die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie größtenteils ausgelaufen. Wie sich die Situation in den Krankenhäusern aktuell gestaltet, was Pflegekräfte über den Wegfall der Maßnahmen denken und wie sie auf den kommenden Herbst blicken, darüber wollen wir dann in der nächsten Woche hier sprechen. Mein Name ist Kaschen Duzart und ich würde mich freuen, wenn ihr uns dann wieder zuhört. Bis dahin, bleibt gesund. Und